NDR Info. Forum am Sonntag.
Die Probebühne im Volkstheater Rostock. Theresa Grabner und Gary Davislin üben ein Duett aus Falstaff von Giuseppe Verdi. Über dem Klavier hängen Skizzen des Bühnenbildes. Falstaffs ausgestopfter Bauch baumelt von der Kleiderstange. Grabner und Davislin gehören zum Ensemble des Volkstheaters. Das heißt, sie sind fest angestellt und kosten nichts extra.
Wir haben ja einen stehenden Apparat, das heißt das Ensemble, das Orchester, der Chor. Die kosten das, was sie kosten, als festangestelltes Personal.
Stefan Rosinski, bis vor kurzem kaufmännischer Geschäftsführer des Volkstheaters.
Dann kommen aber punktuell Gäste dazu. Die Produktionsteams, also Regisseur und Bühnenbilder, werden gesondert engagiert für diese Produktion und Spezialgäste. Und dann kann sich das bis auf zusätzliche Kosten bis zu 100.000 Euro generieren. Das ist allerdings für ein mittleres Stadttheater noch relativ günstig. Die großen Häuser haben da natürlich sehr viel höhere Kosten.
Der Preis der Kultur. Wie viel Geld kosten uns Theater und Oper in Norddeutschland? Von Joachim Hagen.
Rosinski sitzt in einem Café ganz in der Nähe des Volkstheaters. Er will reden. Warum solche Produktionen wie Falstaff immer seltener werden, warum das Ensemble so nicht mehr zu finanzieren ist und warum Rostock kein Einzelfall ist. 5 Jahre hat er für das Volkstheater gekämpft, aber jetzt ist klar, wenn nicht ein Wunder passiert, dann werden Teile des Hauses geschlossen.
Es ist deutlich geworden durch die Vereinbarung zwischen Land und Stadt, dass nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um den Betrieb so, wie er jetzt ist, fortzuführen.
Bislang war das Volkstheater ein sogenanntes Vier-Sparten-Haus. Das heißt, der 70er-Jahre-Bau war das Heim einer Oper, eines Orchesters, eines Ballettensembles und eines Theaters. Jedes Jahr bekam das Volkstheater dafür mehr als 16 Millionen Euro an Subventionen, je zur Hälfte von der Stadt und vom Land. Zu viel, sagen die Rostocker Bürgerschaft und das Kulturministerium in Schwerin. Um die Dramatik der Lage zu verdeutlichen, hatte der Kulturminister von Mecklenburg-Vorpommern Matthias Brotkorb ausrechnen lassen, in welchem Verhältnis die Eigeneinnahmen des Theaters zur staatlichen Förderung stehen. Das Ergebnis lässt sich an einer Zahl ablesen. Jede verkaufte Karte des Volkstheaters wird mit 153 Euro subventioniert.
Ich bin ja Rostocker, bin da geboren, ist meine Heimatstadt und das Theater hat über viele Jahre schon Schwierigkeiten. Es ist das Theater mit den niedrigsten Eigeneinnahmen und mit den niedrigsten Besucherzahlen, obwohl es die größte Stadt im Lande ist, das größte Potenzial hat. Und das hat mit vielen Sachen zu tun. Das kann man jetzt nicht alleine dem Theater anlasten. Das ist ja schon über viele Jahre eine sehr verworrene Situation. Deswegen finde ich das schon sehr traurig, wie sich das entwickelt.
Inzwischen ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. 2 der 4 Sparten sollen geschlossen oder verkleinert werden. In Zukunft wird das Volkstheater wahrscheinlich nur noch aus einem festangestellten Opernensemble und einem Orchester bestehen. Theater- oder Ballettaufführungen gibt es dann nur noch, wenn Gastensembles in Rostock Station machen. Die Einsparungen in Rostock sind ein Vorgeschmack auf das, was auch anderen Häusern bevorsteht. Stefan Rosinski hat schon für viele Theater gearbeitet. In wenigen Tagen übernimmt er die Geschäftsführung der städtischen Bühnen von Halle an der Saale.
Ich habe ja vielfältigen Einblick in Wirtschaftspläne von Theatern und sehe, wie prekär das zum Teil ist. Auch in der perspektivischen Planung der nächsten 5 bis 10 Jahre. Da wird es einigen Zündstoff geben und dann werden wir auch wieder eine öffentliche Debatte haben.
Im Moment gibt es diese öffentliche Debatte nicht, wie viel uns Theater und Oper wert sind. Das liegt vor allem an der noch relativ komfortablen finanziellen Situation von Städten und Bundesländern. Die Steuereinnahmen sprudeln. Aber in 4 Jahren ändern sich die finanzpolitischen Rahmenbedingungen. Ab 2020 greift die Schuldenbremse für die öffentlichen Haushalte. Das heißt, die Länder dürfen nicht mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen. Dann wird der Streit um die Frage, wie viel die Kultur kosten darf, erst richtig einsetzen. Aber noch ist die Kulturförderung kein Thema, weder in den Landtagen noch auf den Probebühnen.
Das ist ein Interessenskartell. Also es gibt die Theater selber, die davon profitieren. Es gibt die Politik, die sich damit schmückt und die damit eine Gruppe von Wählern unterstützt, die klassischerweise bei uns die wertetragende Mittelschicht ist. Und natürlich das Publikum selber, das ein Interesse daran hat, dass Theater stattfindet. Wie es dann im Einzelnen finanziert wird, ist denen auch relativ egal. Darüber gibt es genug Untersuchungen. Und dann gibt es die Riesengruppe der Nichtbesucher. Und die haben auch keine Lobby.
Kulturpolitik ist vor allem Sache der Länder und Gemeinden. Sie geben jährlich etwa 3,4 Milliarden Euro für die Förderung von Opern, Theater, Orchester und Ballett aus. 3,4 Milliarden, das klingt nach viel Geld, aber bezogen auf die Gesamtausgaben sind das nur 0,3%. Warum sollte man sich darüber aufregen? Wenn man die Kulturförderung aber auf die einzelnen Theater herunterrechnet, sieht es schon ganz anders aus. Da ist das Volkstheater Rostock gar keine so große Ausnahme mit seinen 153 Euro staatlicher Unterstützung pro Ticket. Eine Eintrittskarte der Theater in Niedersachsen wird mit durchschnittlich 120 Euro subventioniert. Bei der Hamburger Staatsoper sind es 130 Euro. Ein Hartz-IV-Empfänger erhält im Monat etwas über 400 Euro an Grundsicherung. Ketzerisch gesagt, ein Musikfan, der dreimal im Monat in die Oper geht, erhält fast so viel Geld vom Staat wie ein Hartz-IV-Empfänger. Kulturminister Matthias Brotkorb in Schwerin will dieser Diskussion nicht ausweichen. Eine Gesellschaft müsse sich darüber auseinandersetzen, was ihr die Kultur wert sei.
Wenn man diese öffentlichen Güter Kultur, Theater bereitstellen will, dann wird man das subventionieren müssen. Ob es jetzt 153 Euro pro Karte sein müssen, da habe ich auch meine Zweifel. Also ich glaube, mit 100 müsste es auch gehen. Aber auch 100 Euro klingen ja sehr viel und es ist auch so. Aber ich würde auch schon darauf hinweisen wollen, dass viele von denen, die die Theater besuchen, die Konzerte etc., durch ihre Steuermittel eben diese Subvention auch aufbringen.
Brotkorb nimmt das Wort Subvention nicht gern in den Mund. Beim Straßenbau rede auch niemand von Subventionen, das seien Investitionen in eine notwendige Infrastruktur. Gerade deswegen müssten die Kriterien für die Unterstützung klar sein, sagt Brotkorb. Wer bekommt warum wie viel? Für die vier Mehrspartentheater in Mecklenburg-Vorpommern gäbe es klare Regeln.
Die Kriterien, nach denen wir das verteilen, sind wie folgt. Da wurden alle Theater gleich behandelt. Es sind eingeflossen Dinge wie, welche Region wird versorgt mit dem öffentlichen Gut Kultur im Bereich Theater, also Einwohnerzahlen. Es wurden teilweise die Aufwendungen der Theater mit einbezogen, weil ein A-Orchester eben teurer ist als ein B-Orchester. Und es wurden vor allem die Besucherzahlen und die Eigeneinnahmen einbezogen.
Kultur für alle. Dieser Slogan aus den 70er Jahren war ein Versprechen und gleichzeitig eine politische Forderung. Jeder Bürger sollte in die Lage versetzt werden, kulturelle Angebote wahrzunehmen. So stand es damals auf den Flugblättern. Dieses in die Lage versetzen ist bis heute die politische Rechtfertigung für die staatliche Kulturförderung. Dahinter steckt die Hoffnung, dass mit verbilligten Karten auch Kulturmuffel ins Theater gelockt werden können. Aber diese Hoffnung habe sich nicht erfüllt, sagt Niklas Potrafke. Potrafke ist der Leiter des IFO-Zentrums für öffentliche Finanzen und politische Ökonomie in München.
Es gehen immer die gleichen Leute, wohlhabende, gut ausgebildete Leute, und die freuen sich unheimlich, dass der Staat Geld in die Hand nimmt und das subventioniert. Mir geht es auch gar nicht um gut und schlecht, um das irgendwie so zu bewerten. Man kann sehr wohl sagen, naja, das ist doch legitim. Die wohlhabenden Bürger, die tragen eben viel bei durch ihre Steuerzahlung, und jetzt möchten sie eben auch, dass diese Steuerzahlung, diese Abgeben an den Staat so genutzt werden, dass sie davon selbst profitieren.
Allerdings, die Daten sind dürftig. Bislang gibt es keine umfassende Studie, in der die Einkommensverhältnisse der Theater- und Opernbesucher untersucht wurden. Früher, zu Hochzeiten des Wirtschaftsliberalismus, wurde die Notwendigkeit von Kultursubventionen gern mit wirtschaftspolitischen Zielen begründet. Theater und Oper seien Magneten für Touristen und würden qualifizierte Arbeitnehmer anziehen. Inzwischen ist diese wirtschaftspolitische Argumentation etwas in den Hintergrund getreten. Um den Tourismus anzukurbeln und die Wirtschaft zu fördern, gibt es billigere Methoden. Aber die These, sagt Potrafke, dass gut ausgebildete Arbeitnehmer durch überregional bekannte Kulturinstitutionen angezogen werden, diese These stimmt.
Also es gibt Arbeiten, die von Kollegen gemacht wurden, die in der Tat zeigen, dass gut ausgebildete Leute angelockt und geködert werden durch Kulturausgaben und auch vor allen Dingen gehalten werden in den Städten. Und natürlich sind es eben auch die gut ausgebildeten Leute, die dann, wie Sie sagen, in einem zweiten Schritt, also das ist indirekt, die Wirtschaftskraft ankurbeln.
Komm nach Marmel, so ist Marmel, nicht auf Marmel, der Planet. Komm nach Marmel, so ist Marmel, nicht auf Marmel, der Planet. begrüße, Erdlinge, im Namen der gesamten Besatzung des Rohstoffsammlers Nova Marmel.
Uwe Schade, Hartmut Fiegen und Frank Puchala sind das Theater Triebwerk. Das Stück, das sie gerade proben, heißt Die drei vom Planeten Marmel. Eine außerirdische Erziehungskomödie für Kinder ab 8. Schade, Fiegen und Puchala nennen sich zwar Theater, aber ein eigenes Theater, in dem sie ihre Stücke für Kinder und Jugendliche spielen könnten, haben sie nicht. Triebwerk ist eine Gruppe selbstständiger Schauspieler, Dramaturgen und Regisseure, die sich zu einzelnen Projekten zusammentun, wie zum Beispiel für die drei vom Planeten Marmel. Für jedes Projekt müssen die Fördermittel einzeln beantragt werden, erzählt Uwe Schade, bei verschiedenen Sponsoren.
Es ist nicht nur kompliziert, sondern auch ein Glücksspiel. Heißt, man stellt einen Antrag im möglichst dem Volumen, in dem man sich das Stück vorstellt. Also ich sag mal knapp 30.000 Euro, was üblich ist für eine Produktion mit drei Darstellern. Wenn dann Gelder kommen, wie in diesem Fall bei Marmel, es handelte sich um 10.000 oder 11.000 Euro, also einem guten Drittel, beginnt der nächste Arbeitsschritt zu gucken, wo es noch weitere Gelder geben könnte. In diesem Fall haben wir es dann geschafft, über die Hamburgische Kulturstiftung nochmal Mittel zu bekommen und haben dann letztes Jahr, also immerhin 3 Jahre Planungszeit, dieses Stück verwirklichen können.
Von Fördersummen wie von denen für die öffentlich getragenen Theater können freie Schauspieler nur träumen. Die ständige Unsicherheit erschwere die Arbeit, sagt Schade, da man nie vorhersehen könne, ob auch am Ende des Jahres noch genug Geld da sei.
Man muss irgendwie immer wieder bereit sein, irgendwie was Neues zu erfinden, irgendwie ein neues Projekt noch zu machen oder zu gucken, wie man mal ohne Geld irgendwie zurechtkommt, zu hoffen, dass die Frau dann da irgendwie doch noch was mehr machen kann. Wie auch immer, es lässt sich nichts Echtes planen. Das macht nervös und schlägt manchmal doch auch auf den Familienfrieden.
Die Schauspielerei ist eine brotlose Kunst. Diesen Ruf hatte das Theater schon früher. Vor knapp 200 Jahren machte sich Gaetano Donizetti in seiner Farce Viva la Mama über den geizigen Impresario lustig. Bei jedem Auftritt jammert er über die angeblich so schlechte finanzielle Lage, auch um die Gageforderungen seiner Schauspieler abzuwehren. Aber am Schluss droht der Theatertruppe wirklich die Pleite. Um die abzuwenden, gibt der Impresario der untalentierten Mutter einer jungen Sängerin die Hauptrolle, da diese Mutter bereit ist, ihren Familienschmuck zu versetzen und so der Truppe aus der Finanzklemme zu helfen. Viva la Mamma eben. In Deutschland gibt es, gemessen an der Bevölkerung, so viele öffentlich finanzierte Theater und Opernhäuser wie in keinem anderen Land. Diese Kulturdichte sei aber kein Wert an sich, sagt Stefan Opitz von der Universität Kiel. Opitz ist einer der wenigen, die die Regeln der Kulturförderung in Deutschland grundsätzlich in Frage stellen.
Das Bühnenwesen in Deutschland ist eine Erfindung sozusagen des 18. Jahrhunderts. Es ist sehr eng auch verknüpft mit einerseits Lessing, andererseits der Weimarer Klassik und hat dann natürlich durch die Fortführung der Kleinstaaterei, jeder etwas größere Großgrundbesitzer, sprich Herzog, wollte auch sein Bühnchen haben, dann nochmal eine besondere Vielfalt erfahren, die aber nicht jetzt dafür sprechen würde, dass das Theater als literarische Form nun in Deutschland so herausragende Ergebnisse gezeitigt hätte, dass alle anderen europäischen Nationalliteraturen demgegenüber zurückstecken müssen. Das ist ja nicht der Fall.
Opitz hat zusammen mit drei Gleichgesinnten eine Polemik gegen die gegenwärtige Förderpolitik geschrieben. Unter dem Titel »Der Kulturinfarkt – von allem zu viel und überall das Gleiche« beklagen sie die Verkrustung der Theater.
Das Theater ist ein herausgehobener Ort in Deutschland, immer schon gewesen, hat aber mit der deutschen auch Politikgeschichte zu tun, dass es eben einfach diesen Ort gab, wo man öffentlich reden konnte. Parlamente kamen ja erst viel später dazu. Und deswegen hat das Theater nach wie vor auch diese Bedeutung bei uns, was sich natürlich in der also sehr, sehr hohen Förderung für die Theater eben auch niederschlägt.
Auf diese gesellschaftspolitische Rolle des Theaters werde immer dann verwiesen, sagt Opitz, wenn es darum geht, Einsparforderungen abzuschmettern. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste das Theater über die Enttäuschung hinwegtrösten, dass ein Kulturvolk wie die Deutschen auf die Nazi-Ideologie hereingefallen war. Die deutsche Einheit machte das Theater zu einem Ort, an dem die kulturelle Entfremdung der beiden Deutschlands überwunden werden sollte Und heute muss das Theater bei der Integration von Flüchtlingen helfen. Kein Theaterfestival ohne Workshop mit Migranten. Jeder dritte Euro, der für die staatliche Kulturförderung in Deutschland ausgegeben wird, geht an Theater, Opern und Orchester. Trotzdem reicht das nicht. Die Gehälter für Bühnentechniker und Verwaltung steigen schneller als die Subventionen. Viele Theater ersticken wie Rostock an den Fixkosten und können sich überregional attraktive Produktionen nicht mehr leisten. Die Folge? Die Intendanten igeln sich ein und machen weiter wie bisher. Aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Wenn 2020 die Schuldenbremse greift, wird der Streit um die öffentlichen Mittel härter. Das sieht auch Rolf Bollwin so. Bollwin ist geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins, des Interessenverbandes der Theater- und Opernbetriebe. Trotzdem ist er optimistisch.
Die Schuldenbremse wird dazu führen, dass man sich nochmal intensiver mit der Frage auseinandersetzen muss, was wird öffentlich finanziert, wofür stehen öffentliche Gelder zur Verfügung. Und da kann ich nur für die Theater und Orchester sagen, ich glaube, sie können sehr gut erklären, was sie für die Gesellschaft bedeuten. Und wer glaubt, eine Stadt könne existieren ohne diese Zentren, in denen sich die Menschen mit sich und der Welt auseinandersetzen, der irrt, glaube ich.
Die Finanzierung ist aber nur ein Problem, das mit Wucht auf die öffentlich geförderten Theater- und Opernbetriebe zukommt. Schon jetzt müssen sie gegen die Vergreisung der Zuschauer ankämpfen. Wer in der Oper oder dem Theater im zweiten Rang sitzt, blickt meist auf ein Heer von Grauschöpfen. Die Jüngeren haben nur wenig Interesse an Verdi oder der Weimarer Klassik. Stefan Opitz führt das auf eine falsche Bildungspolitik zurück. Die Schulen würden ihrem Auftrag nicht gerecht.
Wir reden im Musikunterricht und Kunstunterricht von ca. 70% Unterrichtsausfall. Eine Oper ist schon eine sehr komplexe Angelegenheit, eine sehr unterhaltsame Angelegenheit. Aber ein bisschen was muss man natürlich mitbringen, um damit umgehen zu können. So, und wenn dieser Generationenvertrag, wenn der verloren geht oder wenn der massiv geändert wird, das ist im Augenblick der Fall, dann werden die kulturellen Institutionen ein Nachfrageproblem haben, was sie jetzt schon haben. Das geben sie bloß nicht gerne zu.
Rolf Bollwin ist ein Vertreter dieser kulturellen Institutionen. Auch er weiß nicht, wie stark das Durchschnittsalter der Besucher in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Eine umfassende Untersuchung gibt es nicht. Trotzdem warnt Bollwin vor Alarmismus.
Das Publikum wird älter, aber wen wundert das in einer Gesellschaft, die insgesamt älter wird? Das ist ein ganz normaler Vorgang. Das Zweite, was wir immer wieder feststellen, ist, dass die Menschen, die mal früher häufig ins Theater gegangen sind, dann, wenn sie die Kinder aus dem Haus haben, wenn sie wieder mehr Zeit haben, wenn sie vielleicht in den Ruhestand treten, dass sie dann wieder ins Theater zurückkommen. Und das ist auch gut so.
Auch in Bezug auf die Jugendlichen ist Bollwin nicht so pessimistisch wie Opitz. Für die Jugendarbeit werde viel getan.
Es hat noch nie so viele Jugendclubs gegeben, es hat noch nie so viele Initiativen gegeben, die darauf aufbauen, dass Jugendliche an Theaterarbeit mitwirken und auf diese Art und Weise ihre Begeisterung fürs Theater entdecken. Natürlich müssen wir daran arbeiten und das wird auch getan und insofern neige ich auch da nicht zu Pessimismus.
Opitz glaubt nicht, dass das reicht. Früher war der Besuch einer Theater- oder Opernvorstellung für das Bildungsbürgertum auch ein Mittel, sich von anderen gesellschaftlichen Schichten abzugrenzen. Das sei vorbei.
Die soziale Distinktion, die hatte man noch vor 100 Jahren dadurch, Mensch, wir gehen in die Oper, wir gehören irgendwie dazu. Das ist heute längst aufgekündigt. Das heißt, Kultur auch als Mittel sozialer Distinktion funktioniert kaum mehr.
Dennoch, das Verschwinden des gesellschaftlichen Stellenwertes eines Theater- oder Opernbesuches ist keine ausreichende Erklärung für die Probleme dieser kulturellen Institutionen. Dass es auch anders geht, zeigt der Erfolg der Musicals. Allein in Hamburg werden jeden Abend 7 verschiedene Musicals aufgeführt. Stage Entertainment ist mit 4 Produktionen der größte Anbieter der Stadt. Das Unternehmen hat Musicals wie Der König der Löwen oder Das Wunder von Bern produziert. Jedes Jahr besuchen mehr als 2 Millionen Menschen eines dieser Stücke. Das sind 3-mal so viele Besucher wie bei den beiden großen öffentlich geförderten Theatern und der Oper. Und billig sind Musicals auch nicht. Der Durchschnittspreis liegt bei 70 Euro pro Karte. Stefan Jeckel, der Sprecher von Stage Entertainment, ist stolz darauf, dass sein Unternehmen das ohne staatliche Unterstützung schafft.
Wir als Musical-Schaffer sind überhaupt nicht dagegen, dass andere Kulturformen, Theater, Ballett, Konzert, Oper, Subventionen erhalten. Aber wir finden es schon relativ bemerkenswert bis traurig, dass sehr viele Vertreter dieser genannten Kulturformen sich sehr hochnäsig manchmal über uns ausdrücken und sagen, Musicals sei gar keine wirkliche Kulturform. Nun kann man sagen, das ist eine Diskussion, die irrelevant ist, denn wir verdienen ja unser Geld. Es ist trotzdem schade, denn es bedeutet, dass Musical ja auch eine Theaterform, in der Künstler Musik machen, darstellen und tanzen und das auch noch gleichzeitig und das in einer Weise tun, die handwerklich über die Maßen solide ausgebildet und auch ausgeprägt ist.
Das große Vorbild für die deutschen Musical-Produzenten sind die Vereinigten Staaten. Dort würde niemand auf die Idee kommen, Musicals als minderwertige Kunstform anzusehen. Das hängt auch mit der Konkurrenzsituation zusammen. Staatliche Fördergelder gibt es nicht, weder für Theater noch für Musicals. In den USA werden Theater- und Opernhäuser zu großen Teilen von Sponsoren und Stiftungen getragen. Der Staat unterstützt diese Art der Finanzierung nur indirekt, indem er die Spender steuerlich entlastet. In Deutschland gibt es zwar auch solche Sponsoren, aber sie spielen eine kleinere Rolle. Die Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Staatsoper ist ein solcher Sponsor. Jedes Jahr unterstützt sie die Hamburger Staatsoper mit etwa 1 Million Euro. Aber die Stiftung wolle nicht in den Verdacht kommen, Aufgaben des Staates zu übernehmen, sagt der Vorsitzende Hans-Heinrich Bruns.
Das Geld, was wir mühsam, aber gerne für Oper und für Ballett einsammeln, das wollen wir für die Kunst ausgegeben haben und nicht für den Apparat Oper und Ballett. Und ein Schwerpunkt dabei soll sein, insbesondere wenn es die Kunst ist, die von jungen Menschen auf die Bühne gebracht wird.
Deshalb unterstützt die Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Staatsoper auch gezielt die Opera Piccola, die Musiktheater für Kinder anbietet. Und das internationale Opernstudio, in dem junge Sänger ausgebildet werden. Auch Rolf Bollwin vom Deutschen Bühnenverein hält nichts vom amerikanischen Modell des privaten Kultursponsorings. Der Staat dürfe nicht aus seiner Verantwortung entlassen werden, Theater und Oper einen geregelten Betrieb zu ermöglichen.
Die öffentliche Finanzierung ist dazu da, Mitarbeiter zu bezahlen, die wir dringend brauchen. Das heißt also Schauspieler, Sänger, Tänzer, die auf der Bühne stehen, Techniker hinter der Bühne, ein Chor, ein Orchester. Und insofern ist die öffentliche Finanzierung dazu da, diese Beschäftigungsverhältnisse zunächst einmal zu finanzieren und dann mit den eingenommenen Geldern die einzelnen Produktionen.
Bollwin hält diese Diskussion um die Finanzierung der Theater- und Opernhäuser allerdings grundsätzlich für falsch. Schulen und Universitäten hätten auch einen öffentlichen Auftrag und müssten sich nicht ständig dafür rechtfertigen, dass sie Geld vom Staat bekommen. Das sei eine Verteidigungsdebatte. Andersherum werde ein Schuh draus. Man müsse den Menschen klar machen, dass Theater- und Opernhäuser notwendig sind.
Mich hat das schon immer als Kind und als Jugendlicher inspiriert, erzählte Geschichten auf der Bühne zu sehen, etwas dargestellt zu bekommen und auf sehr spielerische Weise mich mit dem, was mich bewegt, auseinanderzusetzen. Das finde ich wichtig. Und außerdem finde ich wichtig, dass wir all die Werke, die in früherer Zeit entstanden sind, dass wir die erhalten. Und erhalten heißt, man muss sie auf der Bühne zeigen. Keiner wird sich in dem Maße hinsetzen, Shakespeare, Schiller, Goethe zu lesen oder gar die eine Partitur von Mozart. Man muss das sehen, man muss das erleben, man muss das hören, das gehört dazu. Und das, glaube ich, sind entscheidende Momente, die ja auch die Gefühle der Menschen und auch meine eigenen immer wieder aufrühren und die immer wieder dazu führen, dass man eben sich mit sich selber auseinandersetzt.
NDR Info, Forum am Sonntag. Der Preis der Kultur. Wie viel Geld kosten uns Theater und Oper in Norddeutschland? Von Joachim Hagen. Technik Alexander Gerhardt. Regie Sabine Korbmann. Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.